Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier die Predigt halten zu können und einige Dinge aus dem Wort Gottes weiterzugeben. Thema seht ihr da oben, Gemeinde in Herausforderung. Das habe ich einfach mal so als Überschrift gewählt und dazu einen Text aus der Apostelgeschichte genommen. Wir lesen in den Anfängen über die Jerusalemer Gemeinde, die sogenannte Urgemeinde, eine ganze Menge Herausforderungen, die die Gemeinde hatte. Die Gemeinde war mit Pfingsten gegründet worden, Tausende waren zum Glauben gekommen, Gemeinde war entstanden, man kann sagen, eine lebendige, eine inspirierende Gemeinde, die bis heute Vorbild ist. Viele Gemeinden, Gemeindebewegungen beziehen sich auf die Urgemeinde damals und sagen, so möchten wir eigentlich auch leben, so möchten wir Gemeinde gestalten. Und in diese Situation hinein finden wir ganz am Anfang eigentlich der Apostelgeschichte eine interessante Episode. Petrus und Johannes, zwei der Apostel, hatten einen lahmgeborenen Mann vor dem Tempel getroffen. Sie konnten ihn im Namen Jesu heilen, woran sich eine vollmächtige Predigt anschloss. Petrus also hielt hier seine zweite große Predigt. Menschen kamen auch hier zum Glauben, reagierten auf das Wort Gottes. Und das freut uns. Wir sehen, Menschen haben Jesus angenommen damals. Viele, Tausende bei der ersten Predigt von Jesus, von Petrus, bei der zweiten. Menschen kamen zum Glauben, aber auch das andere passiert. Wenn die Hühner gackern, ist der Fuchs nicht weit. Die Priester, die religiösen Führer der damaligen Zeit, in Kapitel 4, Vers 2, waren empört über die Predigt, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Das hat sie geärgert, diese zentrale Botschaft. Petrus und Johannes wurden sogar über Nacht in Gewahrsam aufgrund dessen gesetzt. Da man ihnen aber nichts Verwerfliches nachweisen konnte, fand man auch erstmal keine Handhabe gegen sie, entließ sie, nicht jedoch vorher, ohne sie zu bedrohen und zu sagen, das soll eigentlich nochmal passieren. Und daraus soll es mir ein Stück gehen. Ich denke, wir können aus dem Text, den ich gleich lese, einige Prinzipien, vorbildlichen Verhaltens, Prioritätensetzungen ableiten, die die Jerusalemer Gemeinde lebte, was sich dann in ihrem Gebet widerspiegelt und damit letztlich in ihrem ganzen Glaubensleben, in ihren Prioritäten, was ja zusammenhängt. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31. Da finden wir also sozusagen die Folge dieser Episode. Als sie aber entlassen waren, also Petrus und Johannes, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hast, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ups, der nächste Punkt, genau. Ich möchte dazu ein paar Punkte aufführen, gerade auch auf dem Hintergrund durchaus auch unseres Gemeindelebens, beziehungsweise fragen, wo haben wir auch Themen in unserer Gemeindeentwicklung, Herausforderungen, Situationen in unserer Stadt, womit wir umgehen müssen? Welche Prinzipien leiten uns da? Welche Prinzipien, welche Dinge bestimmen uns aus dem Wort Gottes, wenn wir uns diesen Herausforderungen vielleicht auch der Gesellschaft, vielleicht auch in der Gemeinde gegenüber sehen? Und was hat die Gemeinde damals gemacht, die ja in einer ganz konkreten Situation auch war, einer Bedrohung, ja, wo ein Bedrohungsszenario aufgebaut wurde, wo die Gemeinde sich gerade im Fluss, in der Entwicklung, im Flow befand, vieles erlebte und jetzt auf einmal diese religiösen Führer kamen und sagten, wir wollen das nicht so. Ihr könnt euch vielleicht, hätten sie gesagt, ihr könnt euch vielleicht gerne versammeln, beten, aber wir wollen nicht, dass ihr so offensiv an die Öffentlichkeit tretet und das Evangelium klar verkündigt. Wir wollen nicht, dass ihr Jesus als den Auferstandenen weitergebt.
Und das Grundsätzliche, erstmal Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme bis hin zu Bedrohung oder auch Verfolgung, die wir in der Apostelgeschichte ja auch sehen, sind jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches im Gemeindeleben. Wie geht die Jerusalemer Gemeinde damit um und wie können wir auch ein Stück davon lernen? Aber erstmal wichtig, diese Beobachtung, Schwierigkeiten sind nicht unbedingt was Ungewöhnliches für eine Gemeinde. Oh, Entschuldigung, da bin ich noch gar nicht. Auch wir haben Herausforderungen von gesellschaftlichen Entwicklungen, Säkularisierung der Gesellschaft, Verfall der Werte, wo wir einfach merken, das kommt an unsere Gemeinde auch heran. Missionarische Herausforderungen, aber auch im Gemeindeleben. Wie geht es weiter? Wir hatten schon ein bisschen gehört, Strukturen, Immobilienfrage, Gestaltung unseres Gemeindelebens. Und da besteht immer wieder die Frage, letztlich wollen wir uns zurückziehen, ja, so, wie so ein Kokon, so einigeln, oder aber wollen wir offensiv Gemeindeleben in die Welt hinein? Wir können von dieser Gemeinde, von der Gemeindesituation damals lernen, dass sie die Herausforderungen ihrer Zeit, die ja deutlich waren, sogar bis hin zu Bedrohung, dass sie es angenommen haben. Was kann uns dabei helfen? Was könnten so geistliche Prinzipien sein? Ich möchte einige Punkte kurz nennen. Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, sie leben Gemeinschaft. Sie kamen zu den Iren, Apostelgeschichte 4, Vers 23. Man denkt hier irgendwie gleich an Familie. Ja? So als würden die Apostel nach Hause kommen. Sie kamen zu den Iren. Die Gemeinde damals hat Gemeinschaft praktiziert. Apostelgeschichte 2, Vers 42 sagt sogar, das war jetzt nicht ein Einzelereignis oder ein kurzer Moment, der hier geschildert wird, sondern sie verharrten in der Gemeinschaft. Das war ihnen wichtig. Die Gläubigen verbrachten Zeit miteinander, teilten ihre Habe. Wir hatten es gerade so ein bisschen von Pepe gehört, Kapitalismus, Geld, Umgang. Die Gemeinde hat auch ihre Habe damals geteilt, ganz praktisch, materiell. Sie haben Gemeinschaft gelebt, trotz aller Ecken und Kanten. Und das macht Gemeinde auch ein Stück stark. Man lernt den anderen kennen, man nimmt teil an seinen Freuden, an seinen Nöten, man feiert miteinander, man teilt das Leben. Aber sicherlich auch eine angefochtene Aufgabe immer wieder, die nicht nur von Lust und Laune abhängig sein sollte. Aber für die ersten Christen scheint es ein großes Ziel, ein großes Anliegen gewesen zu sein, Gemeinschaft zu leben, an der sie auch dranblieben. Sie verharrten in der Gemeinschaft. Eine starke Gemeinschaft kann vielem widerstehen und ist damit auch eine kraftvolle Basis für den Umgang mit den Herausforderungen der Zeit. Gemeinschaft hat damit auch viel mit Offenheit, mit Transparenz, mit Information zu tun. Sie kamen ja hin und informierten die Gemeinde über ihre Situation. Vielleicht so wie hier im offenen Teil. Ja? Von daher ist es eine gute Tradition, denke ich, eine gute Sache, die wir immer wieder praktizieren, dass man hier die Möglichkeit hat, auch das mitzuteilen, was einen bewegt über die Woche. Sei es Schönes, Gutes, Problematisches, Schwieriges, was auch immer. Aber genau das haben die Apostel hier auch gemacht. Das hat sie natürlich bewegt. Sie kamen ja gerade aus dieser Bedrohungssituation. Aber das Erste, was sie tun, ist, zu ihrer Gemeinde zu gehen, wo man praktisch denkt, das ist wie eine Familie, und dort ihr Problem, ihre Situation darstellen. Sie stellen es transparent dar, informieren die Gemeinde. Ein zweiter Punkt, sie leben Einheit. Wir lesen Apostelgeschichte 4, Vers 24, wo sie dann anfangen zu beten, dass sie das einmütig tun. Wir lesen, sie erhoben ihre Stimme einmütig. Sie waren also in ihrem Anliegen, in ihrem Denken eins. In Apostelgeschichte 4, Vers 32 werden sie sogar beschrieben, die Menge derer aber, die gläubig wurden, oder gläubig waren auch, war ein Herz und eine Seele. Damit sind sie für uns große Vorbilder. Einheit ist, wenn wir es in der Bibel sehen, etwas, was vom Geist Gottes bewirkt ist, nach Epheser 4, Vers 3, aber auch etwas, wo wir uns drum bemühen sollen. Auch das steht da, was wir bewahren sollen. Einheit hieß ein hohes Gut im Neuen Testament. Jesus hat zum Beispiel ein langes Gebet, Apostelgeschichte 17, Johannes 17, ging es ihm stark um Einheit der Gemeinde. Das war Jesus ganz wichtig, dass Gemeinde, die Gläubigen in dieser Einheit leben. Einheit heißt nicht, dass wir in allen Bereichen gleicher Meinung sein müssen. Ja, es gibt zweit-, drittrangige Themen, nicht heilsgeschichtlich von Bedeutung. Da dürfen wir ruhig unterschiedlicher Meinung sein. Das sagt Paulus zum Beispiel in Römer 14, 15, führt er das aus. Da könnt ihr unterschiedlicher Meinung sein, das ist überhaupt kein Problem. Auch das müsst ihr manchmal sogar ertragen, dass ihr von unterschiedlichen Herangehensweisen Dinge betrachtet, einordnet und trotzdem aber Einheit leben sollt. Nicht einer den anderen abwertet oder einschätzt, nur aufgrund dessen. Dort, wo es natürlich nicht um heilsentscheidende Dinge geht. Einheit ist eine Herzenseinstellung, bedeutet auch die Einstellung, vor allem denke ich auch, wir wollen Aufgaben gemeinsam angehen, die anstehen. Philipper 1, Vers 27 bis 28 schildert es so ein Stück, wo Paulus sagt von euch, also von der Philippa-Gemeinde, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lässt. Hier wird es eigentlich beschrieben, wie wir es auch von Apostelgeschichte und dem Text so ein Stück kennen, Zielrichtung, dass sie in einem Geist feststehen, für das Evangelium aber kämpfen. Also Einheit ist jetzt nicht einfach nur Wohlfühleinheit oder theoretische oder einfach nur eine Art Bekenntniseinheit, sondern Paulus sagt, die Einheit begründet dann auch den Kampf für das Evangelium. Ist ja auch klar, wenn sie sich selber untereinander nicht verstanden hätten, hätten sie natürlich auch nicht für das Evangelium sich einsetzen können, schon gar nicht Widersachern widerstehen können. Ja, weiß ich nicht, ob ihr auch Interesse an Fußball habt. Bundesliga fängt ja jetzt wieder an oder hat angefangen. Sind wir mal gespannt, wie sich so die Mannschaften aufstellen. Und eine Sache fällt schon immer wieder auf. Da können Mannschaften sein, die haben super Spieler und trotzdem verlieren sie oder kommen nicht weiter, weil man hat so den Eindruck, es wird in der Presse dann auch diskutiert und beschrieben, wie ist es da überhaupt, weil der Teamgeist so ein Stück fehlt. Es fehlt die Einheit, man merkt, die Mannschaft passt nicht zusammen, verfolgen unterschiedliche Ziele oder die Spieler verstehen sich untereinander nicht oder mit ihrem Trainer nicht, wie auch immer. Aber da merkt man, diese Einheit, wenn die fehlt, auch in so einem Team, in solch einer Gruppe, dann können sie nicht gemeinsam kämpfen und in diesem Fall den Fußballgegner überwinden, besiegen. Andererseits auch, im Positiven hat man den Eindruck, manche Mannschaften, die wachsen regelrecht über sich hinaus, weil sie so einen starken Teamgeist haben, obwohl sie vielleicht gar nicht so stark sind, obwohl sie vielleicht gar nicht so gute Spieler oder so teure Spieler aufweisen können. Und das macht dieser Text deutlich. Hier, diese Gemeinde hat Einheit gelebt und deshalb konnten sie, glaube ich, den Herausforderungen auch begegnen. Gebet ist für sie Priorität. Interessante Feststellung, es fällt auf, dass sie gar nicht lange diskutieren, auch erstmal nicht menschliche Möglichkeiten erwägen, die auch ihre Berechtigung haben oder auch sinnvoll sein könnten. Sie könnten ja auch sagen, Mensch, können wir uns jetzt erstmal nicht einen Rechtsanwalt nehmen, der unsere Rechte vertritt etc., sondern das allererste, was sie machen, und das finde ich enorm vorbildlich, sie bringen ihre Situation zu Gott. Und ich glaube, dass es auch spiegelt die Stärke einer Gemeinde wieder. Hier liegt unsere große Chance. Gebet ist der große Kontrapunkt zu menschlichen Möglichkeiten und Einschränkungen, wir hatten ein Stück auch heute schon gehört, Gemeinde kann nicht mit weltlichen Waffen, Macht ihre Ziele erreichen. Ihre große Möglichkeit liegt im Gebet, weil sie damit ja Gott selbst anrufen, seine Möglichkeiten in Anspruch nehmen, ihn auf ihrer Seite haben, zu Gott kommen mit ihren Anliegen. Das ist die große Chance der Gemeinde in der Welt, aber es bedeutet auch Glauben, weil wir sehen es ja erstmal nicht direkt, was passiert oder selten oder nicht immer, sondern Gebet hat auch immer was mit Glauben zu tun, dass wir erwarten, dass Gott auf ihn vertrauen, dass er eingreift, handelt, Dinge verändert. Ich hatte mal einen Geschichtslehrer, das ist schon urlange her, und da ging es irgendwie im Unterricht um Mönche im Mittelalter, die im Kloster lebten, und dann fragte er so, ja, was machen die da? Ja, beten. Und dann so auch ganz, er war, denke ich, ein Atheist, was bringt das? Ja, natürlich nichts, was soll das bringen? Ja, die haben einfach da im Kloster gelebt, haben gebetet, was soll das für Auswirkungen gehabt haben? So denkt, denke ich, jemand, der nicht an Gott glaubt. Für uns ist aber auch manchmal eine Vertrauensfrage, zu sehen, ja, beten, was könnte das bringen, was könnte das verändern? Und zu wissen, jawohl, Gebet verändert, es kann den Unterschied machen. Und lasst uns das immer wieder vor Augen führen, unser Gott ist ein Gott, der Gebet erhört, der auf Gebet hin handelt. Nein kann ja manchmal auch eine Antwort sein. Ja? Also es ist ja nicht so, dass Gott immer genau das tut, was wir vielleicht von ihm wünschen und immer zu dem Ja sagt, was wir uns vorstellen. Das ist ja bei unseren Kindern auch so. Wenn sie klein sind, Süßigkeiten haben wollen, dann ist die Bitte an uns, Mensch, gebt uns viele Süßigkeiten oder wie auch immer. Und wir sagen nein, das ist ja auch eine Antwort. Ist ja nur nicht so, dass wir es nicht gehört hätten oder wahrgenommen hätten. Und Kinder äußern sich ja dann oft sehr laut, wenn sie solche Dinge haben wollen, klar. Aber eine Antwort kann ja dann auch durchaus nein sein. Oder später oder vielleicht oder mal gucken, wie auch immer. Aber es gibt doch oft eine Antwort, die muss aber nicht unbedingt immer so sein, wie es der Bittsteller sich wünscht. Aber es ist eine Antwort da. Jakobus sagt schon, das Gebet des Gerechten vermag viel. Lass uns auch daran glauben und das lebendig halten. Gebet kann sehr viel bewirken, manchmal auch gegen allen Anschein. Spurgeon, die Geschichte kennt ihr vielleicht, so in ähnlicher Form wird die wahrscheinlich immer wieder erzählt als Anekdote. Ein Besucher hat mal dieser große Prediger in London, der wurde mal gefragt von einem Besucher seiner Gemeinde nach dem Geheimnis der Kraft und der Lebendigkeit dieser Gemeinde. Und dann hat den Spurgeon wohl so in den Heizungskeller genommen, hat gesagt, wir gehen mal runter in den Heizungskeller. Und da saßen viele Menschen, die gebetet haben, wahrscheinlich Hunderte. Und Spurgeon sagt, das ist unser Geheimnis, dass unsere Gemeinde betet, deshalb können wir diese Dinge umsetzen. Und wir merken, wie Gott segnet. In der Bibel finden wir viele Aufrufe zum Gebet, auch viele Beispiele. Das ist ja für uns ein Vorbild, eine Ermutigung, wo Menschen gebetet haben, Gott eingegriffen, gehandelt hat. In Jakobus 1, Vers 5 wird gesagt, dass wir auch um Weisheit bitten dürfen. Gott wirft uns da nichts vor. Und gerade da dürfen wir dann auch im Vertrauen zu ihm kommen, auch in den vielen Fragen, die uns als Gemeinde beschäftigen, Immobilien, Strukturen, was auch immer. Wir dürfen da überall beten, Gott um Weisheit bitten, dass er uns zeigt, wie es weitergehen darf. Und Gott macht uns da Mut. In Jakobusbrief steht, er hält uns das nicht vor. Kommt nicht an und sagt, Mensch, das müsstet ihr doch eigentlich wissen, das müsstet ihr doch eigentlich von unserem Denken her, vielleicht von der Ausbildung her, wahrnehmen, umsetzen können. Gott hält uns nichts vor und sagt, bittet um Weisheit und ich werde sie euch geben. Gebet sollte oberste Priorität haben. 1. Timotheus 2, Stelle, die ich immer wieder gerne zitiere, vor allen Dingen betet. Nicht am Ende oder zwischendrin oder als Beiwerk oder wie auch immer, sondern vor allem anderen, das sollte die Priorität sein. Aber auch ein Stück das Ziel des Gebetes wird hier deutlich im Timotheusbrief, aber auch später, wenn wir den Text hier natürlich uns weiter anschauen. Sie sollen darum beten, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sich das Evangelium ausbreitet, dass das Reich Gottes gebaut wird. Gebet sollte eine dauernde Aufgabe aber auch sein. Wir lesen auch in Apostelgeschichte 2,42, dass sie im Gebet, in den Gebeten verharrten. Das heißt, es war jetzt nicht nur eine Momentaufnahme, dass sie in dieser Situation das lebten und sagten, oh, das ist unsere Priorität, das machen wir, sondern dass sie es eigentlich durchgehend lebten und so auch in dieser speziellen Situation, in diesem Bedrohungsszenario. Jesus selber sagt, mein Haus ist ein Bethaus. Jesus erwartet also, dass seine Gemeinde ja, ein Ort ist, wo gebetet wird. Auch ganz selbstverständlich. Und er führt es schon aus dem Alten Testament aus, wo auch gesagt wird, der Tempel Gottes soll ein Bethaus sein für die Nationen. Also Gebet sollte unser Leben, unser Gemeindeleben prägen. Das gibt Kraft und setzt einen Kontrapunkt. Ist vielleicht für manche nicht verständlich, ja, so wie dieser Geschichtslehrer von mir damals, der sagte ja, beten, was soll das denn bringen? Für uns im Glauben wissen wir aber, Gebet kann verändern und wir dürfen Gott vertrauen. Ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, Punkt in Apostelgeschichte 4,24, die Gemeinde hat hier eine klare Erkenntnis der Größe und Souveränität Gottes und betet ihn darüber an. Herrscher du, der du, geht's dann weiter, muss ich mal kurz gucken, Herrscher du, der du den Himmel und die Erde, das Meer gemacht hast, alles, was in ihnen ist und so weiter. Und hier wird auch ein Begriff gewählt für Herrscher, für Gott, wo besonders die Souveränität, Größe und Majestät Gottes betont wird. Gott steht über allem. Ihm gleitet das Zepter nie aus der Hand. Auch der mächtigste Politiker kann nicht an Gott vorbei. Für ihn sind selbst Völker wie Sandkörner. Er hat alle Macht und Möglichkeiten. Gott kennt sich auch mit der modernen Zeit aus. Er weiß, wie ein Atomkraftwerk funktioniert, was digitale Medien ausmachen. Er kennt sich mit Formeln aller Art aus. Wir brauchen nicht denken, dass Gott Dinge aus dem Blick verliert oder Gott Dinge nicht überblicken kann. Ja? Wir haben das ja auch bei uns in der geschichtlichen Entwicklung gesehen. Vieles, was an liberaler Theologie da ist, hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland entwickelt mit der Fragestellung, wie kann das sein, dass alte biblische Geschichten von einem Gott, über den früher berichtet wurde, und jetzt auf einmal haben wir so eine wissenschaftliche Entwicklung, wir haben Atomkraftwerke und so weiter, und jetzt sollen wir an Wunder und Geschichten vor 2000 Jahren und älter glauben. Wir müssen die Bibel entmythologisieren, wir müssen das rausnehmen und es den modernen Menschen zeigen. Man kann zwar mit der Bibel als Geschichten was anfangen, aber den Glauben an Wunder und ähnliche Dinge, die uns in der Bibel berichtet werden, das kann es nicht mehr sein. Und da zeigt die Bibel, Gott ist ganz anders. Gott hat nicht den Überblick verloren. Er kennt sich aus mit den Dingen, die damals geschehen sind, genauso wie mit den Dingen, die heute da sind. Er hat alle Macht, er hat alle Möglichkeiten. Und das bringt die Gemeinde hier erstmal als Bekenntnis. Herrscher, du. Sie zeigen ganz klar auf, Gott ist der Souverän. Auch wenn es menschlich gesehen vielleicht da zu der Situation in der Zeit oder Situation anders ausgesehen hat. Die Römer waren da, die politischen Führer in Israel haben sie bedroht. Und manchmal kann uns das ja auch Schwierigkeiten machen, gerade auch diese Tatsache. Denn warum greift Gott dann manchmal nicht auch mächtiger oder deutlicher ein? Das wissen wir häufig gar nicht so genau. Aber wir dürfen ihm vertrauen und wissen, dass am Ende seine Gerechtigkeit steht. Also hier vom Äußeren her war das ja auch trotz dieser Tausenden, aber immer noch eine kleine Bewegung, eine kleine Gruppe. Und sie merkten aber, es ist wichtig für uns, dass wir Gott in allem als souverän ansehen. Er hat alles im Blick, alles im Griff. Und diesen Glauben, diese Erkenntnis zu haben, das ist sehr wichtig und darüber beten sie ihn an. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Kontrapunkt, eine wichtige Ausrichtung, dass man nicht nur vom Problem herkommt, nicht nur das Problem erstmal definiert, sondern sieht, Gott ist groß, Gott ist da, wir können ihm alles nennen. Und wir kommen erstmal aus der Anbetung. Hier wird uns also ein wichtiger Blickwinkel und ein wichtiger Blickwechsel gezeigt, den wir immer wieder brauchen. Ja, nicht wie so ein bisschen wie das Kaninchen, was so irgendwie von einer Schlange angestarrt wird und irgendwann aufgefressen wird, sondern immer wieder den Blick auf die Souveränität Gottes ausrichten. Das finde ich auch wichtig. Sie verstehen Ihre Situation als geistlichen Kampf. Apostelgeschichte 4, Vers 27, gegen deinen heiligen Knecht Jesus. Hier wird ein Rückgriff auf Psalm 2 genommen, wo letztlich, der letztlich messianisch zu verstehen ist. Entschuldigung. Danke, Viktor, dass du mir das Wasser gebracht hast. Das ist auch Gemeinde, ja. Also hier wird ein Rückgriff genommen auf Psalm 2, der letztlich messianisch zu verstehen ist. Stephanus hat darüber auch mal gepredigt, vielleicht erinnert sich der eine oder andere nochmal. Aber aufzeigt, gegen Jesus, gegen den Messias, den Gesalbten, wird es Widerstand geben. Sie verstehen das ganze Geschehen also jetzt nicht rein auf einer menschlichen Ebene, sind verwundert, ja, vielleicht beleidigt, dass man sie so schlecht behandelt oder hinterfragt, sondern sie sehen den tieferen Zusammenhang. Die Bibel macht eben auch deutlich, es gibt einen Widersacher, den Teufel, der keineswegs daran interessiert ist, dass eine Gemeinde wächst, eine Gemeinde sich für das Reich Gottes engagiert, mutige Schritte geht, das Evangelium verbreitet, sich Mission auf ihre Fahnen schreibt. Im Gegenteil, der Teufel versucht immer wieder die Ausbreitung des Reiches Gottes zu stören. Er versucht vielleicht Zwietracht in der Gemeinde zu sehen, kann sich aber genauso auch in gesellschaftlichen Entwicklungen darstellen oder auch in offener Bedrohung, Verfolgung wie hier. Das muss auch ein Gemeinde ein Stück verstehen, ein geistliches Verständnis dafür entwickeln, das richtig einordnen und dann auch den Kampf mit geistlichen Waffen. Und hier ist auch das Gebet eben besonders wichtig, einzugehen. Epheser 6, Vers 12 sagt es uns ganz klar, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht vordergründig gegen menschliche Problematik und Situationen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und es ist gut, dass Sie diese Dimension mit berücksichtigen, im Blick haben, sonst würden Sie nur die halbe Wahrheit erkennen und könnten es nur sehr bedingt einordnen. Und gerade da, wo wir vorwärts gehen, uns Herausforderungen offensiv stellen wollen, begeben wir uns auch ein Stück, das muss uns auch klar sein, in Feindesland. Und oft sind dann auch Leiter oder Verantwortliche angefochten. Und dann bedarf es auch des Gebets auch der ganzen Gemeinde. Ich kann mich an eine Sache also nicht direkt erinnern, weil ich nicht direkt dabei war. Wir waren ja in Goslar, bevor wir hier waren. Und als wir uns da in der Gemeinde vorstellten, haben uns ja letztlich auch mit denen sehr befreundet, ein Gespräch mit dem Pastor, und ich weiß nicht, ob es dann beim ersten Gespräch, aber irgendwann kam, erzählte er, ja, sie wollten als Gemeinde oder als Gemeindeleitung, sie waren wohl zu dritt, vielleicht waren noch irgendwie andere dabei, aber drei Hauptleiter mit ihm, waren sie gerade in der Phase, wo sie sich Gedanken machten, wie es in der Gemeindeentwicklung weitergeht, wie es vorwärts gehen kann und hatten da auch gute Ideen. Und dann passierte innerhalb von einer Woche, der Pastor hat aus unglücklichen Umständen seinen Führerschein verloren. Der eine hatte in einem Chemiewerk in leitender Position gearbeitet und da gab es Probleme, dass der Staatsanwalt kam und der dritte war arbeitslos geworden. Innerhalb von einer Woche oder ein paar Tagen und die ganze Gemeinde war lahmgelegt. Die ganze Entwicklung, die man sich gedacht hatte, war nicht mehr möglich und konnte nach Monaten erst wieder der Faden aufgegriffen werden. Ich denke, das war so ein geistlicher Angriff auch, der ganz konzentriert hier eben damals die Leiter dieser Gemeinde betraf und sie praktisch innerhalb von einem Tag oder innerhalb von ganz kurzer Zeit praktisch lahmgelegt hat und sie eben Zeit brauchten, um sich wieder zu entwickeln. Da gilt es, wach zu bleiben und zu beten, weil wir eben auch solche Dinge mit berücksichtigen sollen. Die Gemeinde damals hat es getan und ich glaube, sie hat gut daran getan, das auch so zu bewerten und in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. Ein sechster Punkt, ich will nur kurz nennen, obwohl er sehr wichtig ist, da können wir wahrscheinlich wieder eine eigene Predigt drüber halten, das Gebet, die Prägung der Gemeinde ist im Wort Gottes verwurzelt. Das gesamte Denken hat man hier den Eindruck, das gesamte Gebet ist tief im Wort Gottes verwurzelt. Sie zitieren aus dem Wort Gottes, haben eine klare Erkenntnis Gottes, hatten wir schon gesehen, sie sind sich biblischer Prinzipien, geistlicher Wahrheit und Anliegen bewusst, wie eben auch die Bewertung dieser Situation des geistlichen Kampfes als Widerstand gegen Messias selbst. Und es wird deutlich, sie kennen sich in der Bibel aus, in dem, was sie damals als Wort Gottes hatten, und darin sind sie tief verwurzelt. Wir dürfen uns auch fragen immer wieder, darf die Bibel weiterhin höchste Autorität bei uns sein? Lassen wir sie in unserem Gemeindeleben, unser Denken, Handeln, unseren Alltag prägen? Sind wir auch so gut im Wort Gottes verankert wie hier die ersten Christen? Und letztlich, gerade auch was das Gebet betrifft, beten wir um Dinge, die uns Gottes Wort auch aufträgt, wo wir aus dem Wort Gottes heraus wissen, das haben Sie ja auch getan, dass es in seinem Willen, in seinem Sinne. Aber dazu brauchen wir natürlich auch das Wort Gottes. Dazu müssen wir es kennen, was dort drin steht. Eine Gemeinde, die sich Herausforderungen stellt, wird auch eine Gemeinde sein müssen, die dem Wort Gottes als oberste Instanz, als oberste Autorität, die das Wort Gottes als oberste Instanz, als oberste Autorität versteht und ernst nimmt. Ein weiterer Punkt, das fand ich auch spannend, Sie unterstellen sich in voller Hingabe ganz Jesus, Ihrem Herrn, und wollen Täter des Wortes sein und sich an seinem Auftrag, Erntearbeiter zu sein, beteiligen. Sie unterstellen sich in voller Hingabe ganz Jesus, Ihrem Herrn. Sie sprechen hier Jesus mit seinem Hoheitstitel an, Herr Kyrios, als den Herrn der Gemeinde. Und da ist die Bibel klar, Jesus ist der Herr der Gemeinde. Nicht wir, die Gemeinde gehört nicht uns, nicht irgendeinem Leiter, nicht einem Ältesten oder sonst jemand, sondern Jesus allein. Er ist der Herr der Gemeinde. Wir dürfen allenfalls mitdienen in seinem Auftrag, aber wir sind nie die Herren der Gemeinde. Wenn das passieren würde, und die Gefahr kann durchaus bestehen, auch in der Bibel werden uns von Menschen berichtet, die Macht an sich gezogen haben, die die Gemeinde beherrschen wollten, dann läuft es immer schief. Und falsch ist nie im Sinne Jesu. In der Offenbarung zum Beispiel finden wir Kapitel 2 bis 3 ja 7 Gemeinden, die beschrieben werden. Und jedes Mal stellt sich Jesus dort am Anfang als der Herr vor. Mit unterschiedlichen Worten und Bildern. Aber es wird deutlich, Gemeinde, von einer Gemeinde ist Jesus der Herr. Und er nimmt sich auch das Recht heraus, dann die Gemeinde zu führen und in seinem Sinne zu gestalten. Und er will, dass wir da mitgehen und mitmachen. Es ist also nicht einfach eine menschliche Institution, sondern Jesus hat sie mit seinem Blut teuer erkauft. Wir sehen da auch, wie in dem Gebet hier allein schon unterschiedliche Facetten in den Blick genommen werden. Ja, auf der einen Seite Gott, der in seiner Souveränität angebetet wird, als der Schöpfer. Man macht sich seiner Größe bewusst. Und hier auf der anderen Seite, gemünzt auf die Gemeinde, die konkrete Bitte an den Herrn der Gemeinde, an Jesus selbst, wobei sie auch ihre Stellung, nämlich die von Knechten, betonen, dass sie das tun wollen, was er sagt. Herr, deinen Knechten. Jesus als der Herr, als der Kyrios. Und auf der anderen Seite verstehen sie sich als Knechte, als Sklaven kann man auch sogar übersetzen. Damit ist keine Abwertung gemeint, wohl aber eine Zuordnung. Sie stellen sich Jesus ganz als ihrem Herrn, ohne Wenn und Aber. Und ich frage mich schon, auch mich selber, und oft geht es mir auch nicht so, haben wir noch diese hingegebene Einstellung? Oder entscheiden wir nicht letztlich doch, wenn es darauf ankommt, wie es uns selber passt, was wir wollen, was uns besser in unsere Situation passt, in unsere Lebensgestaltung, in unsere Gefühlswelt, wie auch immer. Aber in der Bibel wird schon deutlich, gerade diese Hingabe an Jesus bringt geistliches Leben und Kraft hervor und gibt uns die Kraft dann auch, den Herausforderungen uns zu stellen und weiterzugehen und uns an seinem Auftrag dann auch zu beteiligen. Jakobus 1,27 ermahnt schon, oder 1,22 ist es, glaube ich, sei Täter, nicht nur Hörer des Wortes. Und Jesus selber sagt, dass Menschen zu ihm durchaus Herr, Herr sagen, also vom Vokabular her, das ähnlich benutzen, aber letztlich nicht bereit sind, sich auf ihn zu hören. Und ist das, ja, und was ist da unsere Einstellung? Auch in ganz praktischen Fragen, sind wir bereit, so zu beten, so zu leben, so zu handeln? Herr, wir sind deine Knechte. Du bist der Kyrios, du bist der Herr, der über uns bestimmt, dem deine Gemeinde gehört. Und das ist für uns nicht nur eine Floskel, eine Wortwahl oder etwas, was wir in Liedern singen oder bekennen vielleicht, sondern das prägt auch unser Leben. Und das ist sicherlich manchmal nicht ganz einfach. Und immer wieder wird man da auch fallen und immer wieder wird man das, was Erich erzählte, diesen Schatz, vielleicht einmal diese Entscheidung getroffen haben, aber immer wieder das im Lebensalltag zu vollziehen, das ist, glaube ich, oft gar nicht einfach. Dass uns bewusst wird, Jesus ist der große Schatz, den wir eigentlich im Leben haben. Wir horten oft natürlich auch alle möglichen kleinen Schätze, die uns dann auf einmal so wichtig werden, dass wir sie vielleicht sogar größer als Jesus stellen und dass es Jesus einfach ein Stück verdrängt. Und deshalb eben diese Mutmachung auch hier aus dem Text heraus, diese Aufforderung, so wie die ersten Christen gehandelt haben, Herr, wir sind deine Knechte, wir wollen das tun, was du uns sagst. Sie beten um die Ausbreitung des Reiches Gottes, das ist ihre Priorität. Auch ganz interessant, nicht ihre Bewahrung und das mit großer Kühnheit, weil sie wissen aus dem Wort Gottes, dass sie sich im Willen Gottes befinden. Jetzt kommen sie überhaupt erstmal zu ihrem Anliegen. Ja? Ist ja schon relativ spät, weit gediehen. Apostelgeschichte 4,29, also so zwei Drittel des Textes ist schon rum. Jetzt kommt sie zu ihrem Anliegen überhaupt erst. Ihrer Bitte, und das erstaunt. Auch kein Gebet erstmal um Bewahrung, um Schutz. Das ist ja nicht verkehrt, sondern sie wollen in erster Linie, dass sich das Reich Gottes ausbreitet, dass sie in dieser Situation treu sein dürfen und das Evangelium nicht zurückgedrängt wird. Das fasziniert mich, diese Klarheit auch in ihren Prioritäten. Das ist ihre höchste Priorität in dieser Situation. Gib deinen Knechten das Evangelium zu verbreiten, obwohl die Bedrohungssituation ja real ist. Wie beten, denken, handeln wir, wenn es um unsere Herausforderungen heute auch geht, auch in unserer Gemeinde? Beten wir auch so offensiv, Wenn wir von mir aus auch an die Frage der Immobilie denken, ich weiß da ehrlich gesagt auch nicht so genau, was richtig ist. Ja? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will jetzt in eine Richtung irgendwie entwickeln oder was darstellen, sondern ich möchte einfach auch erstmal dafür beten, zeig uns her, wie können wir am besten, und da gehört für mich eine Immobilie oder eine Immobilienfrage, Strukturfragen, alles Mögliche genauso dazu, wie können wir am besten dein Reich bauen? Wie können wir dein Evangelium am besten weitergeben, leben? Und da soll es eben nicht in erster Linie um mich, um meine Befindlichkeiten, meine Bequemlichkeit gehen, das, was für mich am schönsten, am nettesten, am flottesten ist, wie auch immer, sondern was bringt das Reich Gottes weiter, am meisten weiter? Das ist für mich die große Frage, die dahinter steht, das Gebetsanliegen. Ich glaube, dann wird Gott uns auch den Weg zeigen und auch die Möglichkeiten zeigen, wie wir dann handeln, planen, gestalten können, in jeder Hinsicht. Und das wünsche ich mir, dass wir auch so uns, wie hier die ersten Christen, uns der Autorität Jesu als seine Knechte ganz unterstellen und eben beten: Herr, zeig, was ist das Beste für dein Reich in dieser konkreten Situation, in dieser konkreten Herausforderung, in der aktuellen Situation, in der wir leben. Wie können wir dir da dienen? Ich habe hier, das ist vielleicht eine etwas andere Ebene, aber genauso erleben wir es ja auch im Kleinen, zu meiner Freude immer wieder Zeugnisse gehört, Helen Löwen, fällt mir jetzt so ein, Irene Kliever, Martin Ristig, ich denke auch ein paar andere vielleicht noch, vielleicht erinnert ihr euch noch, die waren ja im Krankenhaus oder Reha und so weiter. Und klar, sie haben um Gesundung, um gute Ergebnisse der Maßnahmen gebetet und so weiter, aber ich fand es auch interessant, sie haben auch darum gebetet, dass sie in dieser Situation Zeugnis sein dürfen. Das geht in die gleiche Richtung wie hier, habe ich so den Eindruck. Sie wollten nicht nur in Anführungsstrichen, das ist ja schon sehr, sehr hohes Gut, Gesundheit oder Verbesserung, Rehabilitation. Aber sie haben nicht nur dafür beten lassen, sondern auch, dass sie das Evangelium weitergeben, dass sie Möglichkeiten haben, Menschen, denen sie dort begegnen, den Glauben weiterzugeben. Und jedes Mal, soweit wie ich mich erinnern kann, kamen die Zeugnisse auch genau so, dass Gott diese Gebete erhört hat. Dass Möglichkeiten da waren, dass sie mit Menschen ins Gespräch gekommen sind. Zum Teil waren vielleicht sogar noch weiterführend Beziehungen, Kontakte möglich geworden. Und Gott hat tatsächlich diese Möglichkeiten geschenkt. Und das war für mich auch so Beispiele aus unserem kleinen Gemeindealltagsleben, wo es deutlich wird. Hier ging es nicht nur um Bewahrung, um Verbesserung einer unglücklichen, schwierigen Situation, sondern auch zu gucken, wie kann ich das Evangelium weitergeben in dieser speziellen Situation. Ihr wisst ja vielleicht, ihr kennt ihn ja auch noch, Bruder Daniel aus dem Iran, der ja aus muslimischem Hintergrund unter ganz, ganz schwierigen und grausligen Bedingungen auch zum Teil mit Gefängnis und so weiter zum Glauben gekommen war, hatte so vor knapp 2 Jahren ja hier auch gepredigt. Und ich hatte jetzt die Möglichkeit, ihn sozusagen für ihn einen Abend, wo er eine Veranstaltung durchgeführt hat, in meiner Heimatgemeinde bei Hagen zu organisieren. Und damals hat er es auch hier erzählt, aber dann nochmal auch recht eindrücklich dargestellt, dass sie auch eine Gemeinde in Kobane gegründet haben, an der syrisch-türkischen Grenze, mit mehreren 100 Mitgliedern wohl. Also die ist wirklich gewachsen, aber mitten in den Krisen, mitten im Kriegsgebiet dort, mitten im IS-Gebiet. Und sie bitten immer wieder um Fürbitte, aber interessanterweise gar nicht so sehr um Bewahrung oder um Beendigung dieser Bedrückungssituation, sondern vor allen Dingen, dass sie das Evangelium weitergeben können. Sie haben manche Möglichkeiten, sie haben eine Brotback-Situation, also wo sie irgendwie 20.000 Brote am Tag verteilen und die legen da immer ein Evangelium und so weiter rein. Das Evangelium breitet sich aus, aber sie zahlen einen hohen Preis, sie werden wirklich verfolgt. Und das hat er jetzt erzählt, es hat auch tatsächlich Märtyrer gegeben in dieser Gemeinde, die aufgrund des Glaubens umgebracht wurden. Aber das ist ihr Hauptgebet, ihr Hauptanliegen ist, lass uns in dieser schwierigen, extrem schwierigen Situation deine Zeugen sein. Und das erinnert mich sehr stark hier an die ersten Gläubigen, so wie hier in der Apostelgeschichte. Jesus ermutigt uns, bittet, so wird euch gegeben. In Matthäus 7,7 zum Beispiel, aber in Jakobus Brief wird es auch aufgenommen. Da sagt Jakobus auch im negativen Sinne, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das kann man sich noch ganz gut vorstellen. Man betet nicht, also empfängt man auch nichts. Und dann sagt er aber, ihr betet und empfangt nichts. Ihr bittet und empfangt nichts. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Menschen bitten, beten, scheinbar auch Gläubige. Der Jakobusbrief ist in erster Linie an Gläubige gerichtet. Und dann warum? Weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das heißt, das Gebet kann manchmal auch aus selbstsüchtigen Motiven, rein ich-bezogen erfolgen, nur meine Bedürfnisse im Blick habend. Und hier ist es anders, ein kühnes, offensives Gebet um die Ausbreitung des Evangeliums und es wird umfassend erhört. Sie erleben eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sie erleben somit eine innere Erneuerung und die Kraft damit auch das Evangelium weiterzugeben. Und das ist ja auch das, was der Heilige Geist immer wieder tut, in erster Linie wahrscheinlich auch tun will, uns befähigen, seine Zeugen zu sein. Und sie erleben, wie genau ihre Bitten auch konkret erfüllt werden. Als Folge ihres Zeugnisses heißt es dann in Apostelgeschichte 5,14, umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. Das Wort mehr gefällt mir hier. Ja, also das, glaube ich, ist auch Gottes großer Wunsch. mehr Menschen, die zum Glauben kommen. Nicht weniger oder einfach nur Gleichstand oder Level so gerade halten, sondern Gott will mehr, dass mehr Menschen zum Glauben kommen, ihn kennenlernen. Wir lesen in der Offenbarung eine unüberschaubare, riesige Menge von Menschen, die Gott anbeten, aus allen Ethnien, aus allen Nationen, aus allen Völkern, von überall her. Das ist das, was sich Gott wünscht. Und ich glaube, dass auch in unserer Stadt, in unserer Region noch Menschen leben, die eingeladen werden wollen von Gott, durch uns natürlich. Und Gott will mehr Menschen rufen. Er will, dass mehr Menschen ihn kennenlernen. Eigentlich alle. 1. Timotheus sagt, eigentlich will Gott, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ihn annehmen. Aber er will auf jeden Fall, dass es mehr werden. Gott will nicht weniger oder dass es dabei bleibt oder dass es nur ein paar wenige sind, sondern Gott wünscht sich immer, dass möglichst viele ihn kennenlernen. Das Wort mehr hat für mich da eine gute Bedeutung. Dieser Wunsch, dass Menschen Jesus finden, das sollte auch unser Wunsch sein. Auch die anderen Bitten um Bekräftigung und Bestätigung wurden erhört. Es geschahen Zeichen, Wunder, Heilungen durch die Apostel. Ich möchte jetzt noch zwei kurze Punkte nennen, die eigentlich so ein bisschen über den Text hinausgehen, wenn man so will, weiter in die Apostelgeschichte weisen, so ein bisschen ein Epilog vielleicht sind, so könnte man es nennen. Wie geht es denn mit der ganzen Sache weiter? Wenn wir auf der Straße jemand fragen würden, ja, also, oder sonst aus unserer Umgebung, vielleicht so wie Viktor auch mit seinen Arbeitskollegen, und sagen, Mensch, was stellst du dir unter Gebet vor? Dann würden wahrscheinlich viele Leute sagen, und so erlebe ich es ja auch in der Klinik, ja, beten mache ich normalerweise nicht. Aber wenn ich mal so richtig ein Problem habe, eine Not, dann bete ich ja, wenn ich ganz ehrlich bin, doch mal. Wenn ich krank bin oder wenn dies oder wenn jenes ist. Ja, das geben da manche zu. Manche sind auch frustriert oder sagen einem auch, ja, ich habe gebetet, dass dies und jenes passieren würde und ist aber nichts, der da oben hat nicht gehört, das ist damals nicht passiert. Das heißt, man geht immer davon aus, und das ist ja auch uns geht es sicherlich als Gläubige auch so, und das ist ja auch ein biblisches Anliegen, Psalm 50, Vers 15, sagt ja, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Klar, Gebet soll uns helfen. Wir erwarten, wenn wir zu Gott beten, dass er uns hilft, dass er uns aufrichtet, dass er Heilung schenkt, Verbesserung, eine Prüfung wird bestanden, eine Situation klärt sich, auf der Arbeit läuft es wie geschnitten Brot, wie auch immer. Das ist völlig legitim, richtig, gut und deckt sich auch mit der Bibel. Aber wir sollten einen Aspekt, der ist mir hier wichtig geworden, nicht komplett aus den Augen lassen. Das Gebet hier, und das würde man ja eigentlich nicht erwarten, schon gar nicht, wenn man jemanden auf der Straße fragt, was Beten bringen soll. Das Gebet hier und die offensive Art der ersten Gläubigen, wozu führt es, wenn man es genau nimmt, zu Schwierigkeiten und Problemen? Und das noch gelinde gesagt. Sie erleben, wie Gott ihr Gebet erhört. Und das wünschen wir uns auch. Ja? Menschen kommen zum Glauben und wir erleben es ja auch. Oder Zeichen, Wunder, Heilungen passieren. Manche haben da ja einen ganz großen Schwerpunkt in manchen Gemeinden, sagen, das wollen wir erleben. Aber will man auch das erleben? Denn genau das führt, glaube ich, auch dazu, dass die Gegner erst recht auf den Plan kommen. Das, was danach passiert, Apostelgeschichte 5, Vers 14, das ist alles Auswirkungen des Gebets letztlich, dieser offensiven Situation, in der sie sich hineinbegeben. Apostelgeschichte 5, Vers 40, die Apostel werden geschlagen. Apostelgeschichte 6 lesen wir, als die Jünger sich mehrten, also genau das, worum sie gebetet hatten. Wir wollen das Evangelium weitergeben, wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Was entstand? Murren. Man kam mit den Strukturen gar nicht mehr klar. Es entstand Streit, Schwierigkeiten und die musste man natürlich auch lösen, hat man auch getan. Aber es hat zu Schwierigkeiten geführt, ganz klar, zu Wachstumsschmerzen, wenn man so will. Ist genau wie wenn ein Baby, freuen wir uns alle drüber, wenn es da ist, aber man hat eine Nacht, die man sich um die Ohren schlägt, man muss sich darum kümmern, man muss vielleicht ein Zimmer neu einrichten, was weiß ich. Ja? Also Leben schafft auch Schwierigkeiten, neue Herausforderungen, man muss vielleicht überlegen, ja, reicht die kleine Mietwohnung noch oder wird es Zeit, dass wir uns was Größeres zulegen, ein Auto etc. etc. Und das haben die eben auch erlebt, als Folge ihres Gebets. Sie hätten sich die ganzen Schwierigkeiten und Probleme in den Kapiteln danach sparen können. Apostelgeschichte 6, das wird ja noch härter, und 7, Stephanus ist der erste Märtyrer. Er leidet den Märtyrertod, letztlich ein Stück auch als Folge von dem, wie sich die Gemeinde hier ganz dem Wort Gottes verpflichtet sieht. Und Apostelgeschichte 8 geht es weiter, es entstand eine große Verfolgung, wissen wir auch, sogar von Saulus angeführt, der sich ja später bekehrt hat. Was ich damit sagen will, wenn wir beten, heißt es nicht automatisch, so wie sich das vielleicht jemand auf der Straße vorstellt, das Leben wird einfacher, bequemer, netter, chilliger, wie auch immer, sondern wenn wir offensiv beten, kann es uns auch in neue Herausforderungen reinbringen und das Leben sogar erschweren. Ich denke, wenn wir diesen Aspekt, und das ist gar nicht so einfach für uns in der postmodernen Gesellschaft, wo wir denken, wenn sich eine Sache gut anfühlt, dann ist sie auch richtig, sondern wir sollen eben auch das Richtige tun. Und Gebet kann dazu führen, dass wir viele Erhörungen erleben und das verspricht Gott uns auch. Aber es kann natürlich auch gleichzeitig dazu führen, dass wir Schwierigkeiten, Probleme umso mehr bekommen, so wie hier die erste Gemeinde. Ein letzter Punkt, und damit möchte ich schließen, nicht unterwegs aufhören oder nachlassen. So habe ich es überschrieben. Nicht unterwegs aufhören oder nachlassen. Wir sehen hier eine Gemeinde in Jerusalem, die Pfingsten erlebt hat, die hier einen regelrechten Schub nach vorne erlebt, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Hier ist von Erdbeben die Rede. Also da passiert schon richtig was. Zeichen, Heilungen, Wunder. Also ein intensives, attraktives Gemeindeleben. Viele Menschen kommen dazu. Und auch gerade wir als Gemeinde erleben auch viel Gutes. Wachstum, Menschen kommen dazu. Wir machen viele gute Erfahrungen. Wir müssen fast abbrechen hier manchmal, weil zu viele von ihren Dingen erzählen, die sie in der Woche erleben als Anliegen. Und wir erleben auch an vielen Stellen Gebetserhörungen und so weiter. Aber Apostelgeschichte 1, Vers 8 ist eigentlich für mich das eigentliche Programm, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Sie sollen das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes ausbreiten. Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Welt. Und die Jerusalemer Gemeinde hat gut gestartet. Das hat man ein Stück gesehen. Sie waren, denke ich, eine quantitativ und qualitativ gesehene echte Megagemeinde. Sie haben sich den Herausforderungen gestellt. Aber wie war es weitergegangen? Wenn man sich das anguckt, würde ich zumindest sagen, ist es gut weitergegangen? Jein. Also nicht so richtig ja, nicht richtig nein, kann ich auch nicht sagen. Ich kann es nur bedingt beurteilen. Aber wenn man das eben als Aufgabe sieht, Apostelgeschichte 1, Vers 8, hier bis Kapitel 5 würde ich sagen, super. Ordentlich vorwärts gegangen, sich Herausforderungen gestellt. Aber wie ist es über die Jahre, über die Jahrzehnte weitergegangen? In der Aufgabe jetzt, die Welt in der Kraft des Heiligen Geistes zu erreichen. Und wir lesen Apostelgeschichte 8, Vers 4. Dort wird das Evangelium in Samaria verkündigt, nachdem Christen dort durch Verfolgung hingelangt sind. Das war ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre nach Gemeindegründung. Warum erst jetzt, kann man sich fragen. Hatte Jesus das nicht am Anfang gesagt, das Evangelium auch nach Samaria bringen? Warum musste solch eine Situation erst sie dazu bringen, dass sie es auch umgesetzt haben? Eigentlich hätten sie es schon vorher. Von mir aus nicht in den ersten 4 Wochen, weil wir uns hier erstmal ein bisschen strukturieren und sammeln und Freude an sich haben. Aber irgendwann muss es dann auch losgehen. Und das haben sie nicht gemacht. Warum erst jetzt? Der Auftrag nach Samaria bestand ja ganz klar. Wir lesen Apostelgeschichte 10, Vers 11. Petrus wird zu dem Heiden Cornelius gesandt, um ihm das Evangelium zu verkünden. Da wird ein Riesenaufwand betrieben, wenn man es hier mal anguckt. Er erlebt eine Vision, zu Cornelius kommt ein Engel und so weiter. Und Petrus kommt dann in dieses Haus, dieses Heiden für ihn damals, ja, wo er eigentlich sonst nicht hin durfte, und verkündigt das Evangelium. Man fragt sich, warum nicht vorher? Vielleicht nicht speziell zu diesem, aber warum waren die nicht vorher schon unterwegs zu den Heiden? War es ihnen das nicht gesagt worden? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 9, 11, Vers 19 lesen wir, wie die Judenchristen auch nach der Verfolgung in Antiochia das Evangelium erstmal nur zu den eigenen Leuten, zu den Juden weitergaben, also nicht den Sprung über die Kulturgrenze hinaus geschafft haben. Andere haben es dann gemacht. Im Galaterbrief berichtet Paulus, wie Petrus, Johannes und Jakobus den Juden dienen würden, weiterhin Paulus zu den Nationen gehen soll. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es vom Heiligen Geist so gewollt oder eine Strategie, die so aufging, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Vielleicht war es auch reiner Pragmatismus, dass die einen sagten, wir gehen lieber zu unseren Leuten, weil wir uns da besser fühlen. Wir wollen nicht zu den Heiden, zu den Nationen, das ist uns so gefährlich. Paulus war bereit, diesen Auftrag anzunehmen. Denn mich wundert schon ein bisschen, dass ausgerechnet die Leute, die es ja direkt von Jesus gehört haben, Apostelgeschichte 1, Vers 8, die ja direkt dabei waren, dass die sagten, nee, wir wollen lieber nur zu unseren Leuten gehen. Das ist uns zu weit, sag ich mal, zu den Nationen. Paulus war ja gar nicht ganz direkt dabei gewesen. Der Hebräerbrief macht uns Mut, wir sollen denselben Eifer bis ans Ende beweisen. Man hat so den Eindruck, dass die Gemeinde trotz aller Vorbildlichkeit hier in der Apostelgeschichte das nicht ganz mit dieser Intensität durchgezogen hat oder an manchen Stellen einfach auch da nicht wirklich weitergegangen ist. Und wir wissen ja, dass das Evangelium zu den Heiden letztlich von der Gemeinde aus Antiochia ausgegangen ist. Und das, denke ich, ist für mich auch so ein Appell, auch für uns als Gemeinde, dort, wo wir erleben, Gott tut Gutes, Gott ist mit uns auf dem Weg, es passieren viele gute Dinge, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht da, dass wir sagen können, wir können uns jetzt zur Ruhe legen oder wir können jetzt 1, 2, 3 Gänge runterschalten, wie auch immer, sondern wir sollen denselben Eifer bis ans Ende beweisen. Die Aufgabe, die Nationen zu erreichen, ist noch nicht erfüllt. Solange die nicht erfüllt ist, solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, haben wir eine Aufgabe, einen Auftrag. Zusammengefasst, wie geht die Jerusalemer Gemeinde mit Schwierigkeiten, Bedrohungen, Herausforderungen ihrer Zeit um? Vorbildlich, muss man erstmal sagen. Sie wollen als höchste Priorität das Reich Gottes ausbreiten, letztlich gehorsam gegenüber ihrem Herrn, gegenüber Jesus sein, auch wenn sie deswegen Schwierigkeiten bekommen. Das ist ihr offensives Gebet. Sie schaffen es, weil sie eine lebendige Gemeinschaft leben, in Einheit vorwärts gehen, ein klares Bild von Gott und seiner Größe haben und sich dem geistlichen Kampf stellen. Letztlich aber, weil Gott sich dann zu ihnen bekennt, ihren Glauben bestätigt, sie mit deinem Heiligen Geist erfüllt. Das wünsche ich auch uns als Gemeinde, dass wir in dieser Weise handeln, vorwärts gehen, die Kraft befähigen durch den Heiligen Geist erleben, uns aber auch bewusst werden, dass es nicht unbedingt immer der leichteste, bequemste Weg sein muss, den wir zu erwarten haben. Und wir werden auch aufgefordert, den ganzen Weg zu gehen bis zum Ende und nicht in der Mitte aufzuhören oder nachzulassen. Amen. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch mit uns beten und möchte...